Willkommen bei Radio Minghui mit Nachrichten über Falun Dafa. Direkt aus China und aller Welt. Hier unsere Themen der Woche. Sir Geoffrey Nice. Der Organraub durch die Kabe Chinas bedroht die ganze Menschheit. Dr. David Mades. Spezifischere Gesetze gegen die Kabe Chinas nötig, um effektiver gegen den Organraub vorzugehen. Es gibt noch Hoffnung für die Gesellschaft. Hongkonger ermutigt vom Engagement der Praktizierenden. Und Indien. Falun Dafa gewinnt die Herzen der Menschen auf der Buchmesse 2021. Und nun die Nachrichten.
Sir Geoffrey Nice, der Organraub durch die KP Chinas bedroht die ganze Menschheit. Während eines Forums am 24. Februar 2021 gab der Kronanwalt Sir Geoffrey Nice vom China-Tribunal einen Überblick über die Geschichte und die Arbeitsweise des Tribunals. Dabei berichtete er von den Urteilen des Tribunals über den von der Kommunistischen Partei Chinas verübten Organraub. Dieses Verbrechen sei eine Bedrohung für die Menschheit und jeder Einzelne habe die Verantwortung, dagegen vorzugehen, betonte er. Das Forum war Teil einer Konferenz über die Zwangsentnahme von Organen durch die KP Chinas. Sie wurde organisiert von der Internationalen Koalition zur Beendigung des Transplantationsmissbrauchs in China, ITEC. Als Motivation für die Konferenz erklärt ITEC auf ihrer Webseite, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der 1966 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, besagt, jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. Zitat Ende. Unter völliger Missachtung dieses Grundsatzes habe die KP Chinas in den letzten zwei Jahrzehnten systematisch Menschen nach Bedarf hinrichten lassen, um Organe für Transplantationen zu gewinnen. Dazu heißt es weiter auf der Webseite der Koalition, für die Opfer, zu denen politische Gefangene, Falun Gong-Praktizierende und Uiguren gehören, bedeutet die Entnahme ihrer Organe den Tod. Für alle anderen kommt dieses unsägliche Verbrechen dem Raub unserer Menschlichkeit gleich. Es vergiftet für immer unsere Fähigkeit, ein menschliches Wesen zu sein. Zitat Ende. Im Dezember 2018 erließ das China-Tribunal ein Zwischenurteil und am 17. Juni 2019 gab es sein abschließendes Urteil bekannt. Zitat: Der Organraub wird seit Jahren in ganz China in erheblichem Umfang begangen. Falun Gong-Praktizierende sind eine und wahrscheinlich die Hauptquelle der Organversorgung. Zitat Ende. Den Urteilen waren zwei Anhörungen vorausgegangen. Über 50 Zeugen, Experten, Ermittler und Analysten sagten 2018 und 2019 während der Anhörungen aus. Sir Geoffrey Nice führte aus, dass die Beschlüsse auf der Grundlage dieser Anhörungen gefällt worden seien. Die Urteile hätten in zahlreichen Ländern hohe Anerkennung erfahren und mehrere Staaten hätten auf ihrer Basis Gesetze zur Eindämmung des Organraubs erlassen. Ein solches Tribunal könne zwar nicht alle Probleme lösen, aber hilfreich sein, wenn Regierungen oder internationale Organisationen es versäumen würden, wichtige Themen anzusprechen. Anders als ein reguläres Gericht oder ein Parlamentsausschuss solle ein Volkstribunal aus gewöhnlichen Menschen mit einem breiten Hintergrund bestehen und nicht nur aus Anwälten oder Experten von Nichtregierungsorganisationen. Die Schlussfolgerungen könnten, weil sie auf Fakten beruhten, nicht so leicht in Frage gestellt werden. In der Tat habe seit der Bekanntgabe der Urteile des Tribunals niemand diese auf einer faktischen Grundlage widerlegt. Sie können also als Entscheidungshilfe herangezogen werden, wann immer es notwendig ist, festzustellen, ob die KP Chinas Verbrechen gegen die Menschheit begangen hat. Der Organraub betrifft nicht nur einige wenige Fälle, sondern ist ein groß angelegtes, staatlich gefördertes Verbrechen, das von der KP Chinas an unschuldigen Menschen verübt wird. Wenn man dem keine Aufmerksamkeit schenkt, dann könnte sich diese Art von Verbrechen im Zuge der gegenwärtigen Globalisierung weiter ausbreiten und so die gesamte Menschheit gefährden. Als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, stellte sie einen universellen Rahmen für Grundrechte und Grundfreiheiten dar. Sir Geoffrey Nice betonte, dass der Begriff universelle Rechte auch universelle Pflichten impliziere. Das heißt, es ist eine Verpflichtung für alle Regierungen und alle Menschen. Das ist der Grund, weshalb der Organraub in China für alle von höchster Relevanz ist. Tatsächlich geht das Verbrechen in China immer noch weiter. Es übersteigt sogar noch den Umfang dessen, was in dem Urteil vom vorletzten Jahr festgestellt wurde. Dr. David Mades. Spezifischere Gesetze gegen die KP Chinas nötig, um effektiver gegen den Organraub vorzugehen. Die Internationale Koalition zur Beendigung des Transplantationsmissbrauchs in China, ITEC, veranstaltete am 24. Februar 2021 eine Konferenz zu den Zwangsorganentnahmen in China. Darüber berichteten wir in unserem ersten Beitrag. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Rede von David Mades, Menschenrechtsanwalt und Autor. Mades hat unabhängige Untersuchungen über die Zwangsorganentnahmen in China durchgeführt und veröffentlicht. In seiner Rede auf dem ITEC-Forum erläuterte Mades die aus rechtlicher Sicht möglichen Maßnahmen zur Beendigung der Zwangsorganentnahmen. Er forderte spezifischere Gesetze, die sich gegen die KP Chinas richten. Wie kann man Gesetze erlassen, um den Organraub in China zu unterbinden? Mades ist der Meinung, dass die anderen Staaten über nationale Gesetze verfügen sollten, die Organraubaktivitäten verbieten. Solche Gesetze würden, sobald sie in Kraft getreten seien, die KP Chinas bis zu einem gewissen Grad einschränken. Ein effektiverer Ansatz sei die Ausarbeitung von Gesetzen, die sich speziell gegen die KP Chinas richteten. Je genauer solche Gesetze auf die Verbrechen der KP zugeschnitten seien, desto wirkungsvoller seien sie. Ein gutes Beispiel sei die Magnitsky-Gesetzgebung. Es gebe sie zwar in vielen Ländern, aber sie sei noch nicht weit genug verbreitet. Nach diesem Gesetz riskieren Menschenrechtsverletzer, dass ihre Identität veröffentlicht wird, dass ihnen die Einreise in Länder mit einem Magnitsky-Gesetz verwehrt wird und dass ihr Vermögen in solchen Ländern eingefroren wird. Man sollte die Länder, die bereits über solche Gesetze verfügen, auffordern, Straftäter im Bereich der Organentnahme in die Magnitsky-Sanktionslisten aufzunehmen, so Mades. Auch früher hatte Mades schon vertreten, dass eine Klausel zur umgekehrten Beweislast und Ächtung geeignet sei, gegen die KP vorzugehen. Er sagte schon 2019, die Beweislast liege bei den chinesischen Transplantationsexperten, die zweifelsfrei nachweisen müssten, dass es keine Organbeschaffung von politischen Gefangenen gebe. Studien aus China, die das nicht nachweisen würden, sollten zur Veröffentlichung abgelehnt werden. In Anbetracht des Ausmaßes der erzwungenen Organentnahmen in China könne man davon ausgehen, so Mades weiter, dass jede Person, die im Bereich der Organtransplantation tätig ist, ein Komplize des Organraubverbrechens ist. Daher solle man, solange es keine gegenteiligen Beweise gibt, die Zusammenarbeit mit Organtransplantationsabteilungen in Chinas Krankenhäusern einstellen. In ähnlicher Weise sollten Austauschprogramme für Wissenschaftler eingestellt werden. Chinesischen Forschern sollte es nicht erlaubt sein, Artikel zu veröffentlichen oder Vorträge auf internationalen Konferenzen zu halten, Schulungen zu bekommen oder ausländischen Organtransplantationsgesellschaften beizutreten. Darüber hinaus sollte man weder an solchen Konferenzen in China teilnehmen, noch Organtransplantationsgesellschaften in China beitreten. Bis zum Beweis des Gegenteils sei eine umfassende Isolierung bzw. Ausgrenzung erforderlich, erklärte Mades. Mediziner hätten viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Es gäbe diese Maßnahmen bereits und sie hätten sich in kurzer Zeit als wirksam erwiesen. Es liege an den Fachleuten, sich zusammenzuschließen und es umzusetzen. Bisher hätten die Gesundheitsorganisationen in China lukrative Gewinne durch den Organraub an Gewissensgefangenen gemacht, da keine Kosten anfallen. Eine solche Ächtung werde ihnen helfen, die Konsequenzen dieses unethischen Verhaltens zu erkennen. Ferner schlug Mades die Einführung einer Meldepflicht für Organtourismus vor und dass alle Länder ihre jeweiligen Gesundheitsbehörden auffordern sollten, einen Bericht über Organtourismus zu erstellen. Wir befänden uns in einem Teufelskreis, meinte er. Wir hätten nicht genügend Informationen über den Organtourismus in China und wüssten nicht, wie schlimm er ist. Infolgedessen hätten wir nicht genug Anstrengungen unternommen, um das Verbrechen zu unterbinden. Sobald wir das Ausmaß des Organtourismus in China kennen, wüssten wir, wie schwerwiegend er ist. Dann könnte man mit den Beteiligten zusammenarbeiten, um Maßnahmen zu ergreifen. Sind Gesetze notwendig, um die Zwangsorganentnahmen in China zu beenden? Mädes bejahte diese Frage. Aber Gesetze könnten das Verbrechen nur dann effektiv eindämmen, wenn sie in den richtigen Bereichen erlassen werden. Es gibt noch Hoffnung für die Gesellschaft. Hongkonger ermutigt vom Engagement der Praktizierenden. Das von der Kommunistischen Partei Chinas im Juni 2020 verabschiedete Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong wird als Bedrohung für die Menschenrechte in der Region angesehen. Viele Einwohner bangen um ihre Zukunft. Es ist nicht das erste Mal, dass die Menschenrechte angegriffen wurden, seit Hongkong 1997 an China zurückgegeben wurde. Als 1999 die unrechtmäßige Verfolgung von Falun Gong in Festlandchina begann, organisierten Praktizierende auf der ganzen Welt Veranstaltungen, bei denen sie die Menschen über diese Tragödie informierten. Vier Praktizierende aus der Schweiz beabsichtigten, nach Peking zu reisen, um dort gegen die Verfolgung zu protestieren. Als die KP Chinas ihre Visa annullierte, reisten sie stattdessen nach Hongkong, wo sie am 14. März 2002 einen friedlichen Protest veranstalteten. 12 Praktizierende in Hongkong schlossen sich ihnen an. Auf Anweisung des Verbindungsbüros der Zentralregierung in der Sonderverwaltungszone Hongkong führten mehr als 70 Polizeibeamte diese Praktizierenden unter Gewaltanwendung ab. Einige drückten die Köpfe der Falun Dafa-Praktizierenden herunter, packten sie am Hals oder verdrehten ihnen die Arme. Mindestens ein Praktizierender aus der Schweiz und 8 Praktizierende aus Hongkong wurden dabei verletzt. Es war das erste Mal, dass Falun Dafa-Praktizierende in Hongkong verhaftet wurden, weil sie friedlich protestierten. Infolge dieses Protests ließ das Verbindungsbüro der Zentralregierung in Hongkong einen Garten vor dem Eingang anlegen und die Straßen verengen, sodass Demonstranten keinen Platz mehr zum Stehen hatten. Ein Prozess am 15. August 2002 befand 16 Praktizierende für schuldig, die Öffentlichkeit behindert und die Polizei angegriffen zu haben. Angesichts der Ungerechtigkeit fuhren die Praktizierenden fort, die Situation bei der örtlichen Bezirkspolizei und anderen Regierungsbehörden zu klären. Jeden Tag stand mindestens ein Praktizierender vor dem Berufungsgericht und hielt ein Schild mit Informationen über die Situation hoch, damit Passanten, darunter auch Rechtsexperten, es lesen konnten. Die Praktizierenden schrieben auch an verschiedene Behörden, um ihnen mitzuteilen, dass sie einen Rechtsanspruch auf das Praktizieren ihres Glaubens hätten und dass Falun Dafa einen großen Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes habe. In dem abschließenden Revisionsurteil wurden schließlich sogar die Fußgänger aufgefordert, den Demonstranten Platz zu lassen und die Beamten, das Grundgesetz und die Menschenrechte zu respektieren. In dem Urteil hieß es, Zitat, »Für die Freiheit zu demonstrieren ist ein verfassungsmäßiges Recht. Es ist eng mit der Redefreiheit verbunden. Diese Freiheiten sind das Herzstück des Systems von Hongkong.« Zitat Ende. Der Fall erregte breite öffentliche Aufmerksamkeit. Er wird oft als Beispiel für die Menschenrechtssituation in Hongkong herangezogen. Er wurde auch in den Grundlehrplan der Rechtswissenschaften an der Universität Hongkong aufgenommen. Hongkong ist zwar flächenmäßig relativ klein, hat aber eine hohe Einwohnerzahl. Die Hongkonger Falun Dafa-Praktizierenden kommen aus allen Schichten der Bevölkerung. Als die Passanten sahen, dass die Praktizierenden weiterhin die Übungen machten und Transparente aufhängten, die die Verfolgung anprangerten, waren viele von ihnen bewegt. Jemand sagte, eure Entschlossenheit gibt uns Zuversicht und ein Gefühl der Sicherheit. Es gibt also doch noch Hoffnung für die Gesellschaft. Indien. Falun Dafa gewinnt die Herzen der Menschen auf der Buchmesse 2021. Falun Dafa-Praktizierende in Indien waren zum wiederholten Mal eingeladen, an der Buchmesse in Newtown teilzunehmen. Es war die 7. Buchmesse und sie fand vom 28. Februar bis 7. März 2021 statt. Newtown ist eine aufstrebende Satellitenstadt im Gebiet von Kalkutta. Die Praktizierenden stellten dort Falun Dafa vor und boten eine Vielzahl von Dafa-Büchern an. Im Laufe der Veranstaltung sprachen die Praktizierenden mit den Besuchern über die Vorteile dieses traditionellen Kultivierungsweges für Körper und Geist. Der Stand der Praktizierenden war mit Bildern und Transparenten dekoriert, welche die positiven Wirkungen von Falun Dafa veranschaulichten. Auf einem großen Bildschirm konnte man sich über die Kultivierungspraxis informieren und verschiedene Broschüren standen den Messebesuchern zur Verfügung. Das Hauptaugenmerk am Stand waren die Bücher Chuan Falun und Falun Gong in bengalischer und in englischer Sprache. Viele Besucher der Buchmesse wollten mehr über Falun Dafa erfahren. Am Stand nutzten sie die Möglichkeit, die Übungen zu lernen. Ein neuer Praktizierender, der 65-jährige Herr Dö aus Newtown in Kalkutta, erzählte von seiner einjährigen Kultivierungserfahrung. Die Zuhörer fühlten sich durch seine erstaunliche Geschichte inspiriert. Im März 2020 habe er angefangen, Falun Dafa zu praktizieren, erzählte Dö. Falun Dafa habe ihm Hoffnung und eine neue Lebensperspektive gegeben. Nachdem Herr Dö 2015 in Ruhestand gegangen war, hatte er plötzlich akute Schmerzen, die sich von seinen Händen bis zu seinen Ellbogen ausbreiteten. Er berichtete: Ich konnte keine Arbeiten mehr verrichten und hatte oft schlaflose Nächte. Ein renommierter Chirurg im neurowissenschaftlichen Krankenhaus in Kalkutta diagnostizierte bei ihm ein Karpaltunnelsyndrom. Doch trotz einer Operation seien die Schmerzen nicht weniger geworden, erzählte er. Bald habe er auch noch Allergien bekommen und durch eine zusätzliche Spondylitis sei er nicht mehr in der Lage gewesen, seine Knie zu beugen oder Treppen zu steigen. Außerdem wurde bei ihm eine Entzündung der Blutgefäße festgestellt. Dö berichtete: Ich begann, meinen Lebenswillen zu verlieren. Der Januar 2020 war dann ein Wendepunkt in meinem Leben. Die Praktizierenden stellten die Falun Dafa-Übungen an einem Ort in der Nähe seines Wohnortes vor. Dö kam gleich am ersten Tag und lernte die 5 Übungen. Während der Abriegelung 2020 wegen der Pandemie praktizierte er die Übungen jeden Tag 2-mal. Begeistert erzählte Dö: Nach 4 Monaten entdeckte ich eines Tages, dass ich wie durch ein Wunder meine Hände bequem zum Schreiben und für andere Arbeiten benutzen konnte. Ein paar Tage später stellte ich zu meiner großen Freude fest, dass die Allergie mich nicht mehr störte und allmählich verschwand. Es war, als hätte ich ein neues Leben bekommen. Ich konnte alle Arbeiten, die das Beugen der Knie erforderten, ganz leicht erledigen. Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, die Grundsätze des Falun Dafa, haben mir ein neues Leben geschenkt, sagte Dö.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das waren die Nachrichten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Nachrichten und persönliche Erfahrungsberichte finden Sie auf de.minghui.org.